Rainer, lies mal vor.
Neuntes Kapitel, Teil 2. Ein Brief von Arthur Holmwood an Dr. Seward. Albemarle Hotel, 31. August.
Lieber Jack, ich bitte dich, erweise mir einen Gefallen. Lucy ist krank. Das heißt, sie hat kein besonderes Leiden, aber sie sieht entsetzlich schlecht aus und wird von Tag zu Tag elender. Ich habe sie gefragt, ob das irgendeinen Grund habe. Ich wagte es nicht, ihre Mutter um Rat zu bitten, denn es wäre gefährlich, die arme Frau in ihrem jetzigen Zustand auch noch mit Lucys Krankheit zu ängstigen. Frau Westenrow hat mir gestanden, dass ihr Todesurteil schon gesprochen sei. Herzleiden, wovon die gute Lucy jedoch nichts weiß. Ich bin überzeugt, dass irgendetwas das Gemüt meines lieben Mädchens bedrückt. Ich bin ganz außer mir, wenn ich an sie denke, und es tut mir weh, wenn ich sie nur ansehe. Ich sagte ihr, ich würde dich bitten, sie zu untersuchen. Sie machte erst Einwendungen. Ich weiß schon, warum, alter Freund. Gab aber dann doch ihre Zustimmung. Es ist eine schreckliche Aufgabe für dich, das weiß ich wohl, alter Junge. Aber es geschieht um ihretwillen. Und ich zögere nicht, dich zu bitten, wie du nicht zögern darfst zu handeln. Du kommst morgen um 2 Uhr zum Lunch nach Hillingham, damit Frau Westenrow keinen Argwohn fasst. Nach dem Lunch wird dir Lucy Gelegenheit geben, sie allein zu sprechen. Ich komme dann zum Tee und wir können zusammen weggehen. Ich bin von Todesangst erfüllt und möchte dich so bald als möglich, wenn du sie untersuchst, konsultieren. Lass mich nicht im Stich.
Arthur. Telegramm. Arthur Holmwood an Dr. Seward. 1. September.
Bin zu meinem Vater gerufen worden, der wieder schlechter wurde. Ich schreibe. Gib mir ausführlich Bericht mit der Abendpost nach Ring. Wenn nötig, telegrafiere.
Brief von Dr. Seward an Arthur Holmwood. 2. September.
Lieber alter Freund. Betreff Fräulein Westenrows Befinden beeile ich mich, dir mitzuteilen, dass nach meiner Ansicht keine funktionelle Störung oder irgendeine mir bekannte Krankheit nachzuweisen ist. Allerdings bin ich mit ihrem Aussehen keineswegs zufrieden. Sie hat sich außerordentlich verändert, seit ich sie zum letzten Mal sah. Jedenfalls bitte ich dich zu bedenken, dass ich nicht die volle Freiheit zu meiner Untersuchung gehabt habe, wie ich sie bedurft hätte. Unsere innige Freundschaft legt uns eben Schranken auf, die ärztliche Wissenschaft und ärztlicher Brauch nicht zu durchbrechen vermögen. Ich werde dir also besser den ganzen Hergang der Untersuchung schildern und überlasse es dir, deine eigenen Schlüsse zu ziehen. Ich sage dir, was ich tat und was ich dir zu tun rate. Ich fand Fräulein Westenrow in scheinbar recht aufgeräumter Stimmung. Ihre Mutter war auch anwesend und nach wenigen Minuten war es mir klar, dass sie alles tat, um ihren Zustand vor der alten Dame zu verbergen und zu verhindern, dass diese ängstlich werde. Ich zweifle nicht daran. Sie fühlt es, wenn sie es auch nicht weiß, dass Vorsicht am Platz ist. Wir frühstückten allein. Und da wir uns alle erdenkliche Mühe gaben, fröhlich zu sein, gelang es uns, wie zur Belohnung für unser Bemühen, auch wirklich in heitere Stimmung zu kommen. Dann ging Frau Westenrow weg, um sich etwas niederzulegen, und wir blieben allein, Lucy und ich. Wir gingen in ihr Zimmer, und bis wir eingetreten waren, hielt ihre Fröhlichkeit an. Denn die Zofe ging ab und zu. Kaum hatten wir aber die Tür geschlossen, da fiel die Maske von ihrem Antlitz. Sie sank mit einem leichten Seufzer in ihren Stuhl und bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen. Als ich sah, dass ihr froher Mut dahin war, wollte ich diesen Umstand benutzen, um mir sofort eine Diagnose zu stellen. Sie sagte sehr sanft zu mir,
»Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich es hasse, von mir zu sprechen.«
Ich sagte ihr, dass uns Ärzten doch Geheimnisse heilig seien, und dass du dich in schrecklicher Angst um sie befändest. Daraufhin fügte sie sich meinen Wünschen und sagte,
»Erzählen Sie Arthur alles, was Sie als wissenswert für ihn erachten. Es ist mir ja nicht um mich, sondern allein um ihn.«
So bin ich also völlig frei. Ich konnte ohne Mühe bemerken, dass sie etwas blutleer ist, aber ich konnte die gewöhnlichen Anzeichen der Anämie nicht entdecken. Ein Zufall gab mir sogar die Möglichkeit, die Qualität ihres Blutes zu prüfen, denn als sie das Fenster öffnete, zerbrach eine Scheibe und ein Glassplitter verletzte sie leicht an der Hand. Die Sache an sich war unbedeutend, aber es traf sich gerade gut. Ich nahm ein paar Blutstropfen mit und analysierte sie. Die Zusammensetzung des Blutes war eine vollkommen normale und bewies, für sich allein betrachtet, einen vorzüglichen Gesundheitszustand. Andere physiologische Beobachtungen geben mir Gewissheit, dass in diese Richtung ein Grund zu Befürchtungen nicht besteht. Da aber doch nichts auf Erden ohne Ursache geschieht, kam mir die Idee, dass diese Ursache vielleicht auf seelischem Gebiet zu suchen sein könnte. Sie beklagte sich über zeitweilige Atembeschwerden und über tiefe lethargische Schlafzustände mit quälenden Träumen, deren sie sich aber beim Erwachen nicht mehr erinnert. Sie erzählte mir auch, dass sie als Kind genacht wandelt und dass diese Gewohnheit in Whitby zurückgekehrt sei. Sie sei einmal in der Nacht bis zum Ostcliff gegangen, wo dann Fräulein Murray sie gefunden habe. Sie versichert mir aber, dass seit dem letzten Mal eine längere Zeit vergangen sei. Ich habe meine Bedenken, und so tat ich das Beste, was ich in dieser Lage zu tun vermag. Ich schrieb an meinen alten Freund und Lehrer Van Helsing in Amsterdam, der mehr von unklaren Krankheitsbildern versteht wie sonst jemand im Land. Ich habe ihn ersucht, hierher zu kommen, und da du mir mitteilst, du wollest alles auf deine eigene Rechnung nehmen, habe ich ihm auch mitgeteilt, wer du bist und in welchem Verhältnis du zu Fräulein Westenra stehst. Dies, mein lieber Freund, geschah lediglich in Erfüllung deiner Wünsche, und ich bin glücklich und stolz, dass es mir vergönnt ist, etwas für dich zu tun. Ich weiß, dass Van Helsing aus persönlicher Neigung gerne alles für mich tun wird. So müssen wir denn, aus welchen Gründen er auch kommen mag, seinen Anordnungen Gehör geben. Er ist ein sehr eigenwilliger Herr, aber nur deshalb, weil er das, was er anordnet, besser versteht als alle anderen. Er ist Philosoph und Metaphysiker und einer der fortgeschrittensten Wissenschaftler der Jetztzeit. Dabei ist er von absolut offener Gesinnung. Das und seine Nerven von Stahl, ein eisiges Temperament, unbeugsame Entschlossenheit, Selbstbeherrschung und Toleranz, die bei ihm nicht Tugenden, sondern Gaben sind, und das gütigste, treueste Herz, das je schlug, das bildet das Rüstzeug für das edle Werk, das er im Dienste der Menschheit verrichtet. Ein Werk des Wortes und der Tat, denn seine Einsicht ist so tief als seine Menschenliebe groß. Ich sage dir das alles, damit du begreifst, warum ich solches Vertrauen zu ihm hege. Ich habe ihn gebeten, sofort zu kommen. Ich werde Fräulein Lucy morgen wieder besuchen. Sie wird mit mir in einem Geschäft zusammentreffen, damit ihre Mutter nicht erschrickt, wenn ich meine Visite zu rasch wiederhole. Stets dein, John Seward. Brief. Abraham Van Helsing, Dr. Med, Dr. Phil, Dr. Litt etc. an Dr. Seward. 2. September. Mein lieber Freund, ich habe Ihren Brief erhalten und mache mich sofort auf den Weg zu Ihnen. Glücklicherweise kann ich jetzt gerade fort, ohne jemanden zu benachteiligen, der sich mir anvertraut hat. Wäre es anders, so stünde es freilich übel um die, die sich mir anvertraut, denn zu einem Freund komme ich, sobald er mich ruft, und helfe denen, die er lieb hat. Sagen Sie Ihrem Freund, der meiner Hilfe bedarf, dass er mein Kommen mehr dem zu verdanken hat, dass Sie für ihn bitten, als seinem Geld. Es macht mir doppelte Freude, ihm, Ihrem Freund, zu helfen. Aber Sie sind es, zu dem ich komme. Belegen Sie mir also ein Zimmer im Great Eastern Hotel, so dass ich gleich bei der Hand bin. Und richten Sie es so ein, dass ich die junge Dame nicht allzu spät am Morgen sprechen kann. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass ich abends wieder hierher zurückkehren muss. Wenn es aber notwendig werden sollte, bin ich in 3 Tagen wieder dort und bleibe dann bei Bedarf länger. Bis dahin leben Sie wohl, mein Freund John. Van Helsing.
Brief von Dr. Seward an Herrn Arthur Homewood. 3. September.
Mein lieber Arthur, Van Helsing ist gekommen und schon wieder fort. Er ging mit mir nach Hillingham. Lucy hat es so eingerichtet, dass ihre Mutter ihren Lunch auswärts nahm. Es war uns dadurch möglich, mit ihr allein zu sein.
Van Helsing nahm eine sorgfältige Untersuchung der Patientin vor. Er berichtete mir, und ich soll es dir mitteilen, denn natürlich war ich nicht bei der ganzen Untersuchung anwesend. Er ist, fürchte ich, sehr bekümmert und sagte, er müsse nachdenken. Als ich ihm von unserer Freundschaft erzählte und ihm sagte, wie sehr du in der Angelegenheit auf meine Hilfe baust, sagte er,
»Teilen Sie ihm alles mit, was Sie von der Sache denken. Wenn Sie es erraten können und es wollen, so sagen Sie ihm auch, was ich denke. Nein, nein, ich scherze nicht. Es geht um Leben und Tod, vielleicht mehr.«
Ich fragte ihn, was er damit sagen wolle, da er so ernst war. Dies geschah, als wir zur Stadt zurückgekehrt waren und er noch vor seiner Rückreise nach Amsterdam eine Tasse Tee trank. Er wollte mir keine weitere Aufklärung zuteilwerden lassen. Du darfst es ihm nicht verübeln, seine Zurückhaltung verrät, dass sein ganzes Gehirn in Lucys Interesse arbeitet. Er wird, glaube mir, offen sprechen, wenn die Zeit gekommen ist. So sagte ich ihm denn, ich wolle dir lediglich einen Bericht machen, als wenn ich einen Artikel für den Daily Telegraph zu verfassen hätte. Er schien es nicht zu hören, sondern sagte, der Schmutz in London sei heute nicht mehr so schlimm wie damals, als er hier studierte. Ich werde seinen Brief morgen erhalten, wenn er es möglich machen kann. Auf jeden Fall bekomme ich einen Brief. Nun also zum Besuch. Lucy war viel heiterer als am ersten Tag, da ich sie antraf, und sah ohne Zweifel besser aus. Sie hatte etwas von dem gespenstischen Aussehen verloren, das dich so entsetzte, und ihr Atem war normal. Sie war so lieb zu dem Professor, sie ist es ja immer, und suchte ihm die Sache möglichst zu erleichtern. Dennoch merkte ich, dass das liebe Mädchen einen harten Kampf mit sich selbst ausfocht. Ich glaube, Van Helsing bemerkte dies auch, denn ich sah seinen raschen Blick unter den buschigen Brauen hervorschießen, den ich seit langem kenne. Dann begann er von allem Erdenklichen zu plaudern, außer von uns selbst und von Krankheiten. Dies geschah mit solcher Gewandtheit, dass Lucys bisher vorgespielte Fröhlichkeit sich in eine echte verwandelte. Dann, ohne scheinbar der Angelegenheit Bedeutung beizulegen, kam er auf unsere Visite zu sprechen und sagte in liebenswürdigem Ton,
»Liebes junges Fräulein, es macht mir eine große Freude, Sie kennenzulernen, da Sie so beliebt sind. Man erzählte mir, dass Sie in sehr niedergedrückter Stimmung und von geisterhafter Blässe seien. Dazu sage ich, pa!«
Er schnippte mit den Fingern und fuhr fort.
»Aber Sie und ich, wir wollen Ihnen zeigen, dass Sie im Unrecht sind. Wie kann der...«
Er deutete auf mich mit demselben Blick und derselben Gebärde, mit der er einmal in seinem Kolleg auf mich gedeutet hatte und später noch einmal bei einer anderen Gelegenheit, an die er mich stets erinnerte.
»Etwas von jungen Mädchen wissen. Er hat es immer mit seinen Irren zu tun und soll sie wieder zum Glück und den Ihrigen zurückgeben. Da hat er viel zu schaffen und es ist ja ohne Zweifel eine große Genugtuung, solch Glück zu spenden. Aber junge Mädchen? Er hat weder Frau noch Tochter. Und die Jungen sprechen zu den Jungen ganz anders als zu den Alten, die so viel Elend und seine Ursache kennengelernt haben. Deshalb, mein Kind, schicken wir ihn weg, damit er im Garten seine Zigarette rauchen kann. Unterdessen werden wir beide ein wenig plaudern.« Ich begriff den Wink und zog mich zurück. Bald kam er ans Fenster und rief mich hinein. Er sah sehr besorgt aus und sagte, »Ich habe eine genaue Untersuchung vorgenommen. Von einer Funktionsstörung konnte ich aber nichts bemerken. Ich stimme mit Ihnen darin überein, dass sie viel, sehr viel Blut verloren haben muss. Es war da, ist aber nicht mehr da. Aber Ihre ganze Konstitution ist in keiner Weise anämisch. Ich habe Sie noch gebeten, mir Ihr Mädchen zu schicken, an das ich eine oder zwei Fragen zu richten habe, damit nichts in der Reihe unserer Beobachtungen fehle. Ich kann mir ja denken, was sie aussagen wird. Und doch ist irgendeine Ursache vorhanden. Alles hat eine Ursache. Ich muss heimfahren und nachdenken. Sie werden mir jeden Tag telegrafieren und wenn es nötig ist, komme ich wieder. Die Krankheit. Wenn man nicht ganz wohl ist, so ist es eben eine Krankheit. Interessiert mich. Und das süße junge Ding interessiert mich auch. Sie hat mein ganzes Herz gewonnen und ihr zuliebe, wenn nicht ihretwegen oder aus Interesse an dem Fall, will ich wiederkommen. Als wir dann wieder allein waren, sagte Lucy kein Wort weiter. Und so, Arthur, weißt du alles, was ich weiß. Ich werde getreu Wacht halten. Ich hoffe, dass dein lieber Vater sich wieder auf dem Wege der Besserung befindet. Es muss etwas Furchtbares für dich sein, mein lieber Junge, in einer solchen Lage sich zu befinden. Zwischen zwei Menschen, die man lieb hat. Ich weiß, wie sehr du an deinem Vater hängst, und ich kann es nur gutheißen. Aber wenn es sein müsste, werde ich dich doch bitten, sogleich zu Lucy zu kommen. Ängstige dich also nicht allzu sehr, denn ich werde dich auf dem Laufenden halten.
Dr. Stewarts Tagebuch.
4. September. Der Zoo Fagus lässt unser Interesse an ihm nicht erkalten. Er hatte nur einen Anfall, und zwar gestern zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit. Gerade ehe es Mittag schlug, wurde er unruhig. Der Wärter kannte die Symptome und verlangte plötzlich Hilfe. Zum Glück waren die Leute rasch bei der Hand und kamen gerade recht. Denn mit dem 12. Glockenschlag wurde der Patient dermaßen ungebärdig, dass sie Mühe hatten, ihn zu halten. Nach etwa 5 Minuten jedoch wurde er ruhiger und immer ruhiger und versank schließlich in eine Art Melancholie, in welchem Zustand er sich jetzt noch befindet. Der Wärter erzählte mir, dass seine Wutschreie wirklich entsetzenerregend seien. Ich habe alle Hände voll zu tun, denn einige andere Patienten hat die Angst vor ihm krank gemacht. Ich kann diese Wirkung gut begreifen, denn das Gebrüll stört selbst mich, der ich doch in ziemlicher Entfernung davon wohne. Gerade ist die Essenszeit im Asyl vorbei und noch sitzt mein Patient brütend in einer Ecke, mit einem verstörten, düsteren, wehmütigen Ausdruck im Gesicht, der eher etwas anzudeuten als zu zeigen schien. Ich kann ihn immer noch nicht verstehen. Später.
Wieder eine Veränderung an meinem Patienten. Um 5 Uhr sah ich nach ihm und fand ihn so glücklich und vergnügt, wie er es sonst zu sein pflegte. Er fing Fliegen und aß sie, indem er die Resultate seines Fangs durch Nägelmarken an den Türpfosten zwischen der Polsterung aufzeichnete. Als er mich erblickte, entschuldigte er sich wegen seines schlechten Verhaltens und bat mich mit demütiger, schmeichelnder Gebärde, ihn in sein Zimmer zurückbringen zu lassen und ihm sein Notizbuch wiederzugeben.
Ich hielt es für nützlich, ihn in gute Laune zu versetzen. Er ist in seinem alten Zimmer, die Fenster sind geöffnet. Er hat seine für den Tee bestimmte Zuckerportion auf dem Fensterbrett ausgestreut und erbeutet damit eine große Anzahl Fliegen. Er isst sie jetzt nicht mehr, sondern sammelt sie wie ehedem in eine Schachtel und späht bereits in allen Winkeln herum, um eine Spinne ausfindig zu machen. Ich versuche einiges über die letzten paar Tage aus ihm herauszubringen, da irgendein Anhaltspunkt bezüglich seiner Ideen mir von großem Nutzen gewesen wäre. Er war aber nicht zum Sprechen zu bringen. Ein paar Augenblicke sah er sehr betrübt aus, dann sagte er mit tonloser, leiser Stimme, als spräche er mehr zu sich selbst als zu mir:
»Alles vorbei, alles vorbei. Er hat mich im Stich gelassen. Keine Hoffnung mehr für mich, wenn ich es nicht für mich selbst tue.«
Dann wandte er sich plötzlich in entschlossenem Ton an mich, indem er sagte:
»Doktor, wollen Sie recht gut mit mir sein und mir etwas mehr Zucker verschaffen? Ich glaube, dies würde recht gut für mich sein.«
»Und die Fliegen«, sagte ich.
»Ja, die Fliegen lieben ihn und ich liebe die Fliegen. Deswegen möchte ich gerne welche haben.«
Und da gibt es Menschen, die so wenig verstehen, um zu behaupten, Irrsinnige könnten nicht logisch sprechen. Ich versprach ihm eine doppelte Ration und glaube, ich habe ihn zum glücklichsten Menschen der Welt gemacht. Ich wollte, ich könnte seinen Geist ergründen. Mitternacht. Wieder eine Änderung an ihm. Ich war eben von einem Besuch bei Fräulein Westenrohr zurückgekehrt, die ich bedeutend wohler angetroffen hatte, und betrachtete mir noch am Eingangsgitter stehend den Sonnenuntergang, als ich ihn auf einmal brüllen hörte. Da sein Zimmer auf dieser Seite des Hauses liegt, konnte ich es besser hören als am Morgen. Es tat mir leid, mich von der wunderbaren, dunstigen Schönheit eines Sonnenuntergangs über London losreißen zu müssen, von den gespenstischen Lichtern und tintenschwarzen Schatten und all den herrlichen Farben, wie sie nur über schlechter Luft oder über schlechtem Wasser sich zeigen. Ich musste zurück in das finstere Ernst meines kalten, steinernen Hauses mit seiner Atmosphäre von brütendem Elend und der Verzweiflung in der Brust, die mir alles noch viel trauriger erschienen ließ. Ich trat bei ihm ein, gerade als die Sonne unterging, und durch sein Fenster sah ich den blutroten Ball versinken. Je tiefer die Sonne hinunterstieg, desto mehr ließ sein Anfall nach, und als sie verschwand, entglitt er, eine träge Masse, den ihn haltenden Händen, und fiel zu Boden. Es ist jedenfalls merkwürdig, wie rasch sich Irre von derartigen Anfällen erholen, denn nach einigen Minuten stand er ruhig auf und sah umher. Ich gab den Wärtern ein Zeichen, ihn nicht zu halten, denn ich war aufs Äußerste gespannt zu sehen, was er tun würde. Er ging auf das Fenster zu und wischte die Zuckerstückchen weg. Dann nahm er seine Fliegenschachtel, schüttete sie aus und warf sie fort. Endlich schloss er sein Fenster und setzte sich mit übergeschlagenen Beinen auf das Tisch. All das überraschte mich höchst, und ich fragte ihn, »Wollen Sie denn keine Fliegen mehr fangen?«
»Nein«,
antwortete er,
»ich habe diesen Plunder satt.«
Auf jeden Fall ist er ein sehr interessantes Studienobjekt. Ich wollte, ich könnte nur einen kleinen Einblick in sein Geistesleben gewinnen oder wenigstens die Ursache seiner plötzlichen Anfälle ausfindig machen. Halt, vielleicht ist das ein Anhaltspunkt. Wenn wir herausbekommen können, warum heute sein Paroxysmus am hellen Mittag und dann bei Sonnenuntergang ausbrach, wäre es möglich, dass die Sonnenphasen einen schlechten Einfluss auf gewisse Personen ausüben, wie es auch die Mondphasen zuweilen tun? Wir wollen sehen.
Telegramm. Dr. Seward, London, an Van Helsing, Amsterdam. Für Telegramme, 4. September.
Patientin heute noch besser.
Telegramm. Dr. Seward, London, an Van Helsing, Amsterdam. 5. September.
Großartige Fortschritte der Patientin. Appetit gut, Schlaf regelmäßig, gute Laune. Farbe kehrt zurück.
Telegramm. Dr. Seward, London, an Van Helsing, Amsterdam. 6. September.
Schrecklicher Umschwung zum Schlechteren. Kommen Sie sofort. Verlieren Sie keine Stunde. An Homewood telegrafiere ich erst, wenn ich Sie gesprochen.